schwarzes Hemd, das bis zum Knie herabhing. Danach verbrachten sie und die Herrenlose viel Zeit damit, auf Dinge zu zeigen, um sich so gegenseitig die entsprechenden Wörter der jeweils anderen Sprache beizubringen. Zunächst waren es einfache Begriffe, Becher, Kerze und Schuh, dann schwierigere, am Ende Sätze. Syrio Forel hatte Arya oft auf einem Bein stehen lassen, bis sie zitterte. Später hatte er sie auf Katzenjagd geschickt. Sie hatte den Wassertanz auf den Ästen von Bäumen getanzt, mit einem Stock als Schwert. Das alles war schwer gewesen. Dies hier jedoch war noch schwerer. »Sogar nähen macht mehr Spaß, als eine Sprache zu lernen«, sagte sie sich nach einem Abend, an dem sie die Hälfte der Worte, die sie eigentlich zu kennen glaubte, vergessen und die andere Hälfte so schrecklich ausgesprochen hatte, dass die herrenlose Arya auslachte. »Meine Sätze sind genauso unbeholfen wie früher meine Stiche.« Wäre das Mädchen nicht so klein und ausgehungert gewesen, hätte Arya ihr das dumme Gesicht zerschlagen. Stattdessen kaute sie auf ihrer Lippe. »Zu dumm zum Lernen und zu dumm, um aufzugeben.« Die Herrenlose eignete sich die gemeine Zunge rascher an. Eines Tages beim Abendessen wandte sie sich an Arya und fragte, »Wer bist du?« »Niemand«, antwortete Arya an Bravosi. »Du lügst«, sagte die Herrenlose. »Du musst guter lügen«, Arya lachte. »Guter? Du meinst besser, Dummkopf. Besser, Dummkopf, ich werde dir zeigen.« Am nächsten Tag begann das Lügenspiel, bei dem sie einander abwechselnd Fragen stellten. Manchmal antworteten sie ehrlich, dann wieder logen sie. Die Fragende musste entscheiden, was wahr und was falsch war. Die Herrenlose schien es jedes Mal zu wissen. Arya musste raten. Meistens riet sie falsch. Einmal fragte die Herrenlose in der gemeinen Zunge, »Wie viele Jahre hast du?« 10, antwortete Arya und hob 10 Finger. Sie dachte, sie sei immer noch 10, obwohl sie es nicht mit Sicherheit sagen konnte. Die Bravosi zählten die Tage anders, als man es in Westeros hielt. Nach allem, was sie wusste, war ihr Namenstag bereits verstrichen. Die Herrenlose nickte. Arya erwiderte das Nicken und fragte in ihrem besten Bravosi, »Wie viele Jahre hast du?« Die Herrenlose zeigte 10 Finger. »Dann wieder 10 und noch einmal. Schließlich 6.« Ihr Gesicht blieb so reglos wie ein stiller See. »Sie kann nicht 36 sein«, dachte Arya. »Sie ist ein kleines Mädchen.« »Du lügst«, sagte sie. Die Herrenlose schüttelte den Kopf und zeigte ihr die Finger erneut. 10, 10, 10 und 6. Sie sagte das Wort für 36 und ließ es von Arya wiederholen. Am nächsten Tag erzählte sie dem gütigen Mann, was die Herrenlose behauptet hatte. »Sie hat nicht gelogen«, erwiderte der Priester mit leisem Lachen. »Diejenige, die du die Herrenlose nennst, ist eine erwachsene Frau, die ihr ganzes Leben lang ihm mit den vielen Gesichtern gedient hat. Sie hat ihm alles gegeben, was sie war, alles, was sie hätte werden können, alle Leben, die in ihr waren.« Arya biss sich auf die Lippe. »Werde ich so werden wie sie?« »Nein«, sagte er, »nicht, solange du es nicht selbst willst. Es ist das Gift, das sie zu dem gemacht hat, was du siehst.« »Gift«, dann begriff sie. Jeden Abend nach dem Gebet leerte die Herrenlose eine irdene Flasche in das Wasser des schwarzen Beckens. Die Herrenlose und der gütige Mann waren nicht die einzigen Diener des vielgesichtigen Gottes. Von Zeit zu Zeit besuchten auch andere das Haus von Schwarz und Weiß. Der Fette hatte harte schwarze Augen, eine Hakennase und einen breiten Mund voller gelber Zähne. Das strenge Gesicht lächelte nie. Seine Augen waren hell, seine Lippen voll und dunkel. Der Ansehnliche hatte jedes Mal, wenn sie ihn sah, eine andere Bartfarbe und eine andere Nase, allerdings war er stets schön anzuschauen. Diese drei kamen am häufigsten, aber es erschienen auch noch weitere. Der Schieler, der kleine Lord, der Verhungerte, Umma schickte Arya, um ihnen einzuschenken.
»Wenn du gerade nicht einschenkst, musst du stillstehen, als wärst du aus Stein gemeißelt«, sagte der gütige Mann. »Kannst du das?«
»Ja.«
»Ehe du lernen kannst, dich zu bewegen, musst du lernen, stillzuhalten«, hatte Syrio Forelli vor langer Zeit in King's Landing beigebracht, und sie hatte es gelernt. Sie hatte als Roose Boltons Mundschenk in Harrenhall gedient, und der ließ einem die Haut abziehen, wenn man seinen Wein verschüttete.
»Gut«, meinte der gütige Mann, »es wäre am besten, wenn du auch blind und taub wärst. Möglicherweise hörst du Dinge, die dir besser zum einen Ohr hinein und zum anderen hinausgehen. Hör nicht hin.«
An diesem Abend hörte Arya vieles. Allerdings wurde das meist in der Sprache von Bravos gesagt, und sie verstand kaum ein Wort von Zehen. »Still wie Stein«, sagte sie zu sich. Am schwierigsten war es, das Gähnen zu unterdrücken. Ehe der Abend vorüber war, gingen ihre Gedanken auf Wanderschaft. Sie stand mit der Flasche in der Hand da und träumte, sie sei ein Wolf, der frei durch einen mondbeschienenen Wald streifte und dem ein großes Rudel heulend folgte.
»Sind die anderen Männer alle Priester?«
fragte sie den gütigen Mann am nächsten Morgen.
»Waren das ihre richtigen Gesichter?«
»Was denkst du, Kind?«
Sie dachte, nein.
»Ist Jaqen-H'ghar auch Priester? Wisst ihr, ob Jaqen nach Braavos zurückkommen wird?«
»Wer?«
fragte er ganz die Unschuld in Person.
»Jaqen-H'ghar, er hat mir die Eisenmünze geschenkt.«
»Ich kenne niemanden, der so heißt, Kind.«
»Ich habe ihn gefragt, wie er sein Gesicht verändert hat, und er hat gesagt, das sei nicht schwieriger, als einen neuen Namen anzunehmen, wenn man nur wisse, wie.«
»Wusste er's?«
»Werdet ihr mir zeigen, wie ich mein Gesicht verändern kann?«
»Wenn du möchtest.«
Er fasste ihr Kinn mit der Hand und drehte ihren Kopf.
»Blas die Wangen auf und streck die Zunge heraus.«
Arya blies die Backen auf und streckte die Zunge heraus.
»Da! Dein Gesicht ist verändert.«
»So habe ich es nicht gemeint. Jaqen hat Magie benutzt.«